Weltveränderer. Ich weiß nicht, ob ihr euch an den letzten Gottesdienst erinnern könnt. Wir haben Abendmahl zusammen gefeiert und ich habe euch vor Augen gemalt, wie wir vor Gottes Thron sein dürfen in diesem Gottesdienst. Ich habe euch gebeten, euch das auch vorzustellen bildlich, wie wir das Vorrecht haben, vor Gottes Thron zu treten. Und heute spulen wir von der Szene aus ein bisschen zurück oder von unserer Szene aus ein bisschen vor. Heute schauen wir uns einen Bibeltext an, bei dem Jesus quasi gerade den Thron besteigt, auf dem Thron sitzt, aber als Richter über diese ganze Welt. Wir springen in Matthäus 25, wer seine eigene Bibel aufschlagen will. Und ich lese schon mal den ersten Vers vor und gleich kommt der große Teil. Aber der erste Vers beschreibt das so: Wenn der Menschensohn in seiner ganzen Herrlichkeit kommt, daher der Gedanke mit dem Thron und dem Bild, begleitet von allen Engeln, dann wird er auf seinem Königsthron sitzen. Und Menschensohn, das war für die Juden damals, also für uns fragen wir uns erst, ja warum Menschensohn? Ja, ich bin auch der Sohn eines Menschen, du auch. Ich glaube, das kann keiner abstreiten, aber für die Juden war klar, das ist ein, ich würde sagen, ein stehender Begriff, würden wir dazu sagen. Jeder wusste, was damit gemeint ist. In Daniel 7 wird das angedeutet, da wird dieses Begriff des Menschensohnes reingenommen. Denen war klar, dass es der Messias ist, den sie erwarten, wenn da Menschensohn steht. Und diesem Messias wird Macht und Ehre gegeben und alle Völker beten ihn an. Das deutet Daniel in der prophetischen Vision, Daniel empfängt eine prophetische Vision, in der das vorkommt. Wer nachlesen will, Daniel 7 ab Vers 13. Also das Matthäus-Evangelium lässt das auch nicht offen, sondern wir befinden uns ja am Ende dieses Berichtes über Jesu Leben und vorher taucht das auch schon immer auf, dass Jesus klar macht, ich bin Gott, ich bin der Gott, der gekommen ist, ich bin mit anderen Worten der Menschensohn. Ein spannender Abschnitt übrigens, den Jesus da erzählt und auch sehr spannend in die Situation hinein. Also es hat sich ja immer mehr zugespitzt, auch die Kontroversen um Jesu Person und seine Kreuzigung ist in dem Moment schon lange geplant, würde ich sagen, also von den Pharisäern und Schriftgelehrten, als Jesus diese Worte an seine Jünger weitergibt. Also darf man ruhig auch im Kopf sagen, in dem Fall steht er nicht auf irgendeinem Berg und predigt vor 5000 Leuten, sondern er gibt sie an den Kreis seiner Nachfolger weiter. Ob das jetzt nur die 12 waren oder ein paar mehr, darüber kann man diskutieren, aber es war der Kreis, der harte Kern, der mit Jesus unterwegs war, zu dem er gerade redet und dem er vieles in Gleichnissen mitgegeben hat in diesem Matthäus 24, Matthäus 25 überlieferten Kapiteln. Also ganz oft hat Jesus Bilder gebraucht. Und wenn man jetzt den Text hier liest, dann denkt man im ersten Moment auch, ja, das ist doch schon wieder so ein Gleichnis. Ha, irgendwie ja und irgendwie auch nein. Also der Text, den wir jetzt anschauen, ab Vers 31 weiter, das ist so irgendwie so ein Spagat. Auf der einen Seite benutzt Jesus ein Bild, einen Vergleich wie in einem Gleichnis und auf der anderen Seite ist es aber ein Blick in die Zukunft. Und damit ist es nicht irgendwas Gleichnishaftes, was man irgendwie für anders sehen und anders auslegen kann, sondern ein klarer Blick in die Zukunft. So, da steckt man also drin. Jesus kommt wieder und dann wird er als König zu erkennen sein. Das deckt sich mit dem, was wir in der Offenbarung und auch an anderen Stellen finden. Und er kommt auch nicht als verletzliches Kind. Wir haben bald Weihnachten und denken wieder dran, dass Jesus als verletzliches Kind gekommen ist. Hier haben wir den absoluten Kontrast. Er kommt auch nicht alleine, sondern er kommt in Macht, Herrlichkeit und mit einem Heer. Was passiert dann? Vers 32. Alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Und er wird die Menschen in zwei Gruppen teilen, so wie ein Hirte die Schafe von den Ziegen trennt. Die Schafe stellt er rechts von sich auf und die Ziegen links. Da haben wir den bildhaften Teil. Also Jesus benutzt dieses Bild, dass wir Schafe sind, ja öfter, ob es uns gefällt oder nicht. Hier auch wieder. Alle Völker. Ich glaube, das darf man nicht übersehen. Wirklich jeder Mensch, egal was er glaubt, denkt oder tut während der Zeit seines Lebens. Jeder Mensch wird dann dastehen. Und das Spannende ist, das werdet ihr im weiteren Text finden, jeder wird ihn Herr nennen. Also jeder wird kapiert haben, wer Jesus ist. Das ist nicht so, wer bist denn du eigentlich da? Ich sehe schon, du bist recht. Jeder wird es kapiert haben. Das bezweifelt dieser Text überhaupt nicht. Das ist Fakt sozusagen. Und Fakt ist auch, es gibt eine Trennung vom Hirten. Und es ist jetzt spannend, da ist der Hirte, der ja sonst immer für das Gute steht, auf einmal auch der, der trennt. Der seine Herde trennt von dem, was nicht zur Herde gehört. Das, was hier auf dieser Welt oft noch völlig unsichtbar ist. Ich traue mir nicht anzumaßen zu sagen, du bist Schaf, du bist Ziege, um das im Bild zu sagen. Traue ich mich nicht. Habe ich auch nicht das Recht dazu. Aber das wird dann ganz offensichtlich sein, weil was ihr auch feststellen werdet, es diskutiert keiner über diesen Fakt, ob er links oder rechts steht. Er diskutiert, es wird über das Unterscheidungskriterium dann diskutiert, aber über den Fakt nicht. Also es ist dann irgendwie ganz offensichtlich. Wie genau, weiß ich nicht, aber es zeigt mir, wie Jesus als der Herr dieser Welt wirklich alles sieht, alles wahrnimmt und weiß, was da los ist. Das gilt auch jetzt schon, auch wenn es nicht so offensichtlich ist, wie es uns dieser Text vor Augen malt. Schauen wir mal rein in den Hauptteil dieses Textes. Und das ist jetzt ein relativ langer Abschnitt, den ich in Ruhe vorlesen will. Lasst ihn auf euch wirken, lest ihn vielleicht selber mit. Vers 34. Dann wird der König zu denen an seiner rechten Seite sagen, kommt her, euch hat mein Vater gesegnet. Nehmt Gottes Reich in Besitz, das er seit Erschaffung der Welt als Erbe für euch bereithält. Denn als ich hungrig war, habt ihr mir zu essen gegeben. Als ich Durst hatte, bekam ich von euch etwas zu trinken. Ich war ein Fremder bei euch und ihr habt mich aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt für mich gesorgt. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Dann werden sie fragen, die nach Gottes Willen gelebt haben, Herr, wann bist du denn hungrig gewesen? Und wir haben dir zu essen gegeben. Oder durstig und wir gaben dir zu trinken. Wann warst du als Fremder bei uns und wir haben dir Gastfreundschaft gewährt? Und wann hast du nichts anzuziehen und wir haben dir Kleider gebracht? Wann warst du denn krank oder im Gefängnis und wir haben dich besucht? Der König wird ihnen dann antworten, das will ich euch sagen. Was ihr für einen meiner geringsten Brüder oder für eine meiner geringsten Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Dann wird er sich denen an seiner linken Seite zuwenden und sagen, geht mir aus den Augen, ihr Verfluchten, ins ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel bestimmt ist. Denn ich war hungrig, aber ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Ich war durstig, aber ihr habt mir nichts zu trinken gegeben. Ich war als Fremder bei euch, aber ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen, aber ihr wolltet mir keine Kleider geben. Ich war krank und im Gefängnis, aber ihr habt mich nicht besucht. Dann werden auch sie ihn fragen, Herr, wann haben wir dich denn hungrig oder durstig oder ohne Unterkunft, ohne Kleidung, krank oder im Gefängnis gesehen und dir nicht geholfen? Darauf wird ihnen der König antworten, ich versichere euch, die Hilfe, die ihr meinen geringsten Brüdern und Schwestern verweigert habt, die habt ihr mir verweigert. Und sie werden der ewigen Strafe ausgeliefert sein, aber die Gottes Willen getan haben, erwartet unvergängliches Leben. Ein herausfordernder Text, den sucht man sich ungern selber aus. Wenn man drüber stolpert, zuckt man kurz und liest schnell weiter. Heute schauen wir uns in Ruhe an. Da wird die Trennung beschrieben in diesen Versen und auch der Grund. Fangen wir nochmal vorne an, und zwar vorne im Vergleich. Vers 34 und Vers 41 bilden einen Spagat quasi oder zeigen beide Seiten. Da steht Vers 34 ein deutliches, kommt her, euch hat mein Vater gesegnet. Und auf der anderen Seite steht da ein, geht mir aus den Augen, haut ab. Mit euch ins ewige Feuer. Boah, ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir dreht es da jetzt mal den Magen um. Also auch wenn ich den Text schon oft gelesen habe. Das lässt mich nicht kalt. Und das kommt her, das sind dieselben Worte, wie Jesus zu seinen Jüngern gesagt hat. Komm und folge mir nach. Meine Tür steht dir offen. Oder komm her zu mir und gib mir deine Last. Genau dasselbe, was Jesus hier sagt. Komm her, kommt her zu mir. Ich will euch dienen, ich will euch beschenken. Habt Gemeinschaft mit mir, dem König. Und wie gesagt, ganz krass das andere. Geht aus meinem Blickfeld, weg mit euch. Segen und Fluch, konzentriert auf diese zwei Verse. Segen und Fluch ist im Alten Testament schon was, was sich durchzieht. Die, die mit Gott unterwegs sind, sind die Gesegneten und die, die ohne Gott unterwegs sind, sind die, die verflucht werden. Wer das nachlesen will, auf dem Handout habe ich zwei Bibelstellen noch geschrieben, wo man nachschauen kann. Und der Gedanke dieser ewigen Verdammnis ist bedrückend. Das geht mir ganz genauso. Aber er ist nicht einmalig an der Stelle, sondern er taucht vorher schon im Matthäusevangelium auf, Matthäus 18, und er taucht hinterher in der Offenbarung nochmal sehr, sehr deutlich auf, ganz am Ende. Und das Feuer wird der Ort der Verdammnis, also der Nicht-Gegenwart Gottes sein. Es wird aber nicht genau beschrieben, weder hier auch an anderen Stellen, es sind nur vage Andeutungen, was das ist, wie das genau sein wird. Aber was überall immer ganz klar wird, ist, da ist Gott nicht. Und damit können alle Mächte, die Gott auf dieser Erde noch so im Zaum hält, also der Teufel ist ja hier auch unterwegs und seine Schergen, aber Gott gebietet ihnen oft Einhalt. Leider nicht so oft, wie wir es uns wünschen würden. Aber er gebietet ihnen Einhalt. Aber dort wird der Ort sein, wo die ihr Unwesen treiben und sich Menschen gegenseitig ohne Gottes Einhalt tun können, was sie wollen. Das ist biblisch absolut klar. Alles andere bleibt so ein bisschen vage und im Unklaren. Und auf der anderen Seite ist ganz, ganz klar, da ist Gottes Gegenwart. Da ist das, was ich euch letzte Woche im Abendmahl versucht habe, vor Augen zu malen. Da ist Gott wirklich da und wir dürfen da in seine Gegenwart treten und werden beschenkt von ihm. Er dient uns, wir dienen ihm gegenseitig und wir sind alle beschenkt. Das ist ein gigantischer Kontrast. Und der Unterschied, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, dass die Verse 35 bis 40 und 41 bis 45 quasi fast wortgleich sind, mit der Ausnahme von drei nicht, glaube ich. Und an einer Stelle ist je nach Übersetzung mal was ein bisschen anders formuliert, aber der Inhalt ist genau dasselbe. Also es steht da nicht auf der einen Seite, ihr habt da was Tolles getan und ihr habt und euch irgendwas, sondern es steht genau dasselbe, nur einmal steht, ihr habt es gemacht und ihr habt es nicht gemacht. Und das Wort nicht beschreibt den Unterschied. Und was beschrieben ist, sind 6 Hilfeleistungen. Also nein, kein Reifenwechsel oder irgendwie sowas, wie wir zuerst mal an Pannenhilfe oder sowas in die Richtung denken, sondern es steht da Versorgung mit Essen und Trinken, Aufnahme eines Fremden, Kleidung für einen Nackten, Besuch in Krankheit und im Gefängnis. Jetzt habe ich falsch gezählt. Essen und Trinken waren schon 2. Es ist schlecht, wenn man zählt und nicht die richtige Intakt nimmt. Gell? Also diese 6 Sachen, Essen, Trinken, den Fremden aufnehmen, Kleidung für einen nackten Besuch bei Krankheit und Besuch im Gefängnis. Das sind die 6 Kriterien, die Jesus an dieser Stelle aufnimmt. Und das Krasse ist, und das ist das, was die Leute ja erstaunt, die stehen da und sagen, wann habe ich denn das gemacht? Also, Ja, ich weiß, ich habe das schon gemacht, aber ich weiß nicht, wann ich das dir getan haben soll. Weil Jesus bezieht das ja explizit auf sich und sagt, hey, wenn du mir das gegeben hast. Und dann sagt er, ja, ich war der Schwache, ich war der Kranke, ich war der Arme, ich war der im Gefängnis und du hast. Oder eben andersrum, du hast nicht. Spannend, wie Jesus sich da mit den Schwächsten unserer Gesellschaft ja nicht nur identifiziert, sondern personifiziert. Also wirklich eins macht. Nicht nur sagt, ich habe mit denen mitgefühlt, sondern wie er sagt, hey, ich war der. Und das ist was, das entdeckt man auch in der Bibel. Da habe ich jetzt keine Stellen dabei, aber schon im Alten Testament haben die Propheten ganz oft den Auftrag, soziale Ungerechtigkeit in Israel anzuprangern und zu sagen, schaut auf die Schwächsten eurer Gesellschaft, die, für die sich keiner interessiert. Und hier geht Jesus ja so noch, gar noch eine Stufe weiter und sagt, die euch nicht interessieren, das bin ich. Die ihr links liegen lasst. Ich habe es euch letzte Woche von mir erzählt, wenn ich einen Bettler sitzen sehe, dann richtet sich mein Blick im Regelfall eher an ihm vorbei, wie auf ihn. Hat mich wieder stark ins Nachdenken gebracht. Der Text, wie reagiere ich, wenn ich den sozialen Bodensatz, so drückt man es schön aus, unserer Gesellschaft begegne. Wie reagiere ich? Jesus identifiziert sich absolut mit diesen Menschen. Wie gesagt, ich würde sogar weitergehen, er personifiziert sich. Herausfordernder Text. Und noch herausfordernder ist, ich bin Theologe, sonst rede ich immer über Gnade. Und allein der Glaube rettet. Und dann bringt Jesus hier so einen Burner. Das passt ja überhaupt nicht, ja? Dann sagt er hier, wenn du das tust, dann bist du gerettet. Und wenn du es nicht tust, bist du raus. Oh, das ist echt herausfordernd als Theologe. Ja? Also vielleicht denkt ihr ja nicht so weit, ich manchmal auch nicht, aber ich werde dann immer wieder draufgeknallt, wenn ich sowas in Ruhe anschaue und denke mir, wie geht das? Ja? Nur weil jemand Barmherzigkeit erweist, Jesus, lädst du den ein und sagst, du gehörst bei mir dazu? Also das ist einfach eine gigantische Herausforderung für den Theologen vielleicht und vielleicht auch für euch, wo ihr sagt, das geht doch nicht. Wenn jemand nicht an Jesus glaubt, kann er doch nicht dabei sein. Wenn ich diesen Text ernst nehme, dann muss ich sagen, es liegt in Jesu Hand. Nicht du bist Richter, nicht ich bin Richter. Ich kann es nicht beurteilen. Aber Jesus gibt ganz klar die Möglichkeit. Er sagt nicht, wenn du glaubst und barmherzig bist. Sondern er steht da, wenn du das getan hast. Dann gibt es anscheinend die Möglichkeit, dass auch Menschen, die wir weit weg von Gott halten, durch ihre Tun für Menschen zum Schluss dabei sind. Kann ich nicht ausschließen bei dem Text. Trotzdem, also und nicht nur ich, sondern gibt es auch Theologen wie Schlatter, die Ähnliches behaupten. Trotzdem merke ich, oh, das lässt mich nicht los und irgendwie macht es mich auch so ein bisschen, wo ich mir denke, ja, die machen, was sie wollen und dann machen sie einmal was Gutes, dann sind sie dabei und ich bin Christ mein Leben lang und da fand ich sehr schön. Schlatter hat das dann auch gesagt, lest mal Matthäus 20. Da hat Jesus ein Gleichnis in dem Fall, wirklich so einen bildhaften Vergleich genommen und erzählt von Arbeitern. Und Jesus holt früh um 8 welche, früh um 10, um 12 und die letzten holt er um 16 Uhr, die müssen gerade 30 Minuten mitarbeiten und zum Schluss kriegt jeder den gleichen Lohn. Ist eine Sauerei, gell? Also Gewerkschafter freut das zwar, aber für den Rest der Welt ist das total ungerecht. Die einen arbeiten 8 bis 10 Stunden und kriegen dieselben 5 Euro und die anderen arbeiten 30 Minuten und kriegen dasselbe Geld. Hat mich so ein bisschen daran erinnert, wo mir Schlatter das vor Augen gemalt hat und mir dachte, das stimmt. Es liegt nicht in meinem Ermessen, wer im Himmel dabei ist. Lasst uns freuen über jeden, der dabei ist. Und uns nicht ärgern, dass wir vielleicht gefühlt mehr tun mussten. Weil gefühlt, bitte, Jesus hat alles für uns getan. Lasst uns doch freuen, wenn einer mehr damit dabei ist. Und lasst Jesus Richter sein, weil der kann bei jedem ins Herz schauen und nicht wir und unsere Kriterien. Jesus wird Richter sein, aber an der Stelle, und das will ich uns hinterfragen, wenn du sagst, ja, ich bin ja mit Jesus unterwegs, könntest du auch sagen, okay, ich bin ja gerettet, weil ich glaube. Dann muss ich mich nicht für den Barmherzigkeitsteil interessieren. Da will ich dich aber jetzt mit dem Gleichnis auch hinterfragen und dich fragen, wo sind die Geringsten, die Jesus dir vor Augen malt und sagt, jetzt bist aber auch du dran. Ich will nicht so weit gehen und sagen, du schließt dich damit aus. Ich sage dann nochmal ein bisschen mehr. Jetzt will ich dir erstmal die Frage stellen einfach. Wer sind die Geringsten, die du, die ich, die wir übersehen und ausgrenzen? Vielleicht kommt dir jemand in den Sinn. Wenn dir jemand in den Sinn gekommen ist, möchte ich dir Mut machen, vergiss es nicht wieder, sondern bet mit Gott wirklich drüber und was ist jetzt mein Auftrag? Was ist jetzt mein Auftrag? Was willst du von mir? Was soll ich diesem Menschen in deinem Namen Gutes tun? Weil das Krasse ist, jetzt wenn wir in unseren Text springen, unterlassene Hilfeleistung, also Vers 41 folgende, ist der Grund der Trennung von Gott. Ganz klar. Also die Angesprochenen haben die Hilfe verweigert. Und jetzt auch spannend, da steht nicht, sie haben nie was Gutes getan. sondern da steht, sie haben den Geringsten nichts Gutes getan. Und das ist auch was, was ich nicht nur an der Stelle in der Bibel entdecke, sondern auch in den Evangelien vorher. Jesus erzählt zum Beispiel von einem Gleichnis, wo es um Kollekte geht. Oder nein, ein Gleichnis, die stehen im Tempel und es passiert etwas. Uns kommt eine Witwe und die wirft da irgendwie 10 Cent in den Opferstock und dann kommt jemand und der sagt, hier, mein 500-Euro-Schein und stopft ihn rein. Und Jesus sagt, wisst ihr, wer mehr gegeben hat? Die Witwe. Und ich glaube, das ist auch in Bezug hier gültig. Es geht nicht darum, Gutes zu tun und zu sagen, ich tue Gutes. Hier ist mein Scheck, ich habe den an die Caritas oder an wen auch immer überwiesen, sondern ich tue Gutes da, wo es nicht auffällt. Da, wo keiner nachfragt, da, wo ich nichts für bekomme. Ich glaube, das ist hier gemeint. Die Geringsten. Wie gesagt, wir reden über den Bodensatz der Gesellschaft. Die, für die sich sonst keiner interessiert. Die, die links und rechts und überall liegen bleiben. Und jeder nur vorbeistiefelt. Ich will zurück zu dem spannenden Problem theologischer Art. Wie ist das jetzt mit der Gnade? Bin ich gerettet durch Gnade? Ich möchte euch einen Text aus Römer 3, Vers 28 vorlesen. Es ist nur ein Vers. Wir werden durch den Glauben vor Gott gerechtfertigt und nicht durch das Befolgen des Gesetzes. Das ist Fakt. Daran will ich auch nicht rütteln und auch dieser Text nicht. Auch Jesus hat gesagt, durch mich kommt ihr zum Vater und durch nichts anderes. Aber, und das Aber soll nicht die Gnade kleiner machen, die bleibt bei 100%. Das ist immer schwierig, weil Aber hat man sofort das Gefühl, das macht das kleiner. Wer aufmerksam auch den Text drumherum liest, merkt, mein Ja zu Gott, und das habe ich letzte Woche erst gepredigt, mein Ja zu Gott hat hoffentlich Folgen, bringt eine Veränderung mit sich, führt zu anderen Entscheidungen. Und das machen die Verse vorher auch schon deutlich, schon ab Kapitel 24. Leben und Nachfolge bei Jesus hat Konsequenzen in Denken und Handeln. Das ist nicht zu trennen. Ich kann nicht mit dem Kopf Ja zu Jesus sagen, aber mit meinem Leben es nicht bestätigen. Also Matthäus benutzt das in Matthäus 7, findet ihr reihenweise, also ich glaube 3 oder 4 Beispiele hintereinander, die genau in dieselbe Kerbe schlagen, genau in diesem Punkt. Also da geht es um das enge Tor und die weite Pforte, also welchen Weg gehen wir und welchen Weg tun wir auch. Da geht es um das Haus, das man auf Sand oder auf Fels bauen kann. Da geht es um falsche Propheten, um gute und schlechte Früchte. Lest selber, Matthäus 7. Also die Verse stehen alle auf dem Handout, wenn ihr nachlesen wollt. Also im ganzen Evangelium merken wir, es kommt zuerst mal darauf an, zu erkennen, wer Jesus ist. Und wenn du das noch nicht erkannt hast, möchte ich dir Mut machen, bet mal drüber. Red mit mir drüber, wer Jesus für dich sein will. Aber wenn du es erkannt hast, dann auch hoffentlich mit dem ganzen Leben. Und dann gehört was dazu und dann tut das was mit uns. Und dann reden wir, wenn wir den Text lesen, nicht über Werkgerechtigkeit im Sinne von, ich tue etwas, um gerettet zu werden, sondern ich tue etwas, weil ich gerettet bin und so überwältigt von der Liebe Gottes. Und das ist eine völlig andere Motivation. Eine völlig andere Motivation. Und für Paulus ist klar, wir können als Christen gar keinen egoistischen Lebensstil führen. Das geht nicht zusammen. Also wer das von Paulus nochmal lesen will, Philipper 2 ab Vers 12. Und aus dem Grund habe ich auch letzte Woche so ausführlich über das Thema Buße gepredigt. Es ist für mich eigentlich unmöglich zu sagen, Gott, du bist das Wichtigste, aber darfst keinen Platz in meinem Leben haben. Es passt nicht zusammen. Wird jetzt durch unseren Text Gnade außer Kraft gesetzt? Nein. In Kurzform. Müssen wir was zu unserer Rettung beitragen? Nein. Und doch, ich finde, Jesus gibt die Antwort auch wieder in einem Gleichnis. Auch wieder Matthäus, diesmal Kapitel 18, ab Vers 21. Jesus erzählt von einem König, der einen Schuldner hat. Und dieser Schuldner kommt vor ihn und sagt, tut mir leid, ich kann es nicht zahlen. Ich habe mich total verkalkuliert, ich habe es verbockt. Und der König sagt, ist in Ordnung. Weißt du was? Ich schenke es dir. Und dann geht dieser Schuldner weg. Nein, dieser ehemalige Schuldner, der ist völlig befreit. Geht weg und trifft auf der Straße Hans Herbert oder wie auch immer er heißt, packt ihn und schüttelt ihn und sagt, du schuldest mir aber. Und die Summe ist Faktor 1000 kleiner, glaube ich. Du schuldest mir aber. Und als das der König hört, sagt er, so geht's nicht, weg von mir. Und ich glaube, wenn man dieses Gleichnis jetzt mit unserem Text zusammensetzt, dann merkt man, wenn wir bewusst verweigern, uns von Gott überführen zu lassen, uns den Geringsten deutlich machen zu werden, dann ist das Spannende, wie steht es mit unserem Glauben überhaupt, der uns rettet? Will ich den Gott da überhaupt in mein Leben reden lassen? Oder halte ich ihn doch eigentlich außen vor und nehme nur die Sahnestücke für mich raus? Ich glaube, das ist die Antwort. 100% Gnade, ohne Aber, und doch Konsequenzen im Leben, die hoffentlich sichtbar bis dahin gehen, wo sie nur Gott sieht. Wie gesagt, bei allem, was hier Jesus beschrieben hat als Kriterium, geht es nicht um das, was andere Menschen sehen. Nicht um das, was du in eine Gemeinde oder irgendwo anders einbringst, sondern um das, was nur Gott sieht. Und das will ich gar nicht wissen. Das darfst du gerne tun und dich freuen, dass es Gott gesehen hat. Das musst du auch keinem anderen erzählen. Darfst du trotzdem. Ihr merkt, es bleibt eine Spannung und wird zugespitzt. Und ich finde, am zugespitztesten finden wir es im Doppelgebot der Liebe. Wer das nachlesen will, Matthäus 22, ab Vers 37. Liebe Gott und liebe deinen Menschen, weil du von Gott so genial geliebt bist. Und das finden wir in diesem Text wieder. Wir finden es aber, ich war eigentlich fast schon mit einer richtig fetten Ohrfeige. Mit einer richtigen Deutlichkeit und Dringlichkeit. Weil es geht nicht nur um schöne oder schlechte 5 Minuten. Es geht nicht um eine Standpauke, die wir irgendwo abholen, sondern es geht um eine Ewigkeit. Um alles, was nicht dieses Leben ist, sondern um alles, was danach kommen wird. Und Ewigkeit ist ein Wort, das für uns recht schwer zu begreifen ist, weil wir kennen nur Endlichkeit von unserem menschlichen Denken. Alles hat an sich ein Ende. Wie sich Ewigkeit anfühlt, kann ich versuchen zu denken, aber ich krieg's nicht hin, vielleicht bist du besser. Aber es geht um eine gigantische Dimension und da möchte ich euch wirklich nochmal Mut machen, für euch selber das immer wieder klar zu haben. Ich will keine Unsicherheit streuen. 100% Gnade, wenn du weißt, du bist bei Jesus dabei, freu dich, du bist auch in Ewigkeit dabei. Wenn du zweifelst, mache ich dir Mut, denk jetzt drüber nach und nicht irgendwann mal. Weil es hat Auswirkungen für die Ewigkeit, nicht nur für einen kurzen Moment deines irgendwas Daseins. Dann denk drüber nach und komm gerne auch zu mir und wir kommen ins Gespräch und ringen, damit du auch erkennen und erleben darfst, ich bin in der Ewigkeit bei Gott. Weil wir haben diese Sicherheit durch Jesus. Zurück zum Text. Jesus malt hier recht schwarz-weiß. Das Leben ist Graustufen. Ich möchte jetzt auch am liebsten wissen, reicht einmal dem Geringsten was Gutes tun? Reicht 25 Mal? Wie groß muss es sein? Sorry, es steht nicht da. Aber ich weiß, dass Jesus ein gerechter Richter ist. Und darum will ich auch, dass das bitte keine Last für dich ist, sondern wirklich ein Nachdenken und ein Ringen mit Gott. Öffne du, Herr, mir die Augen, wo ich tun soll. Und ja, mir ist bewusst, dass ich nicht alles Leid der Welt ändern kann. Ob es wir vielleicht können mit Gottes Hilfe, ist eine andere Frage. Natürlich kann es nie der Einzelne alles richten. Aber wenn ich mich immer fein raushalte, ist das sicher nicht im Gottes Sinne. Also, wo ich auf meinen Nächsten, auf den Schwachen unserer Gesellschaft eingehe, hat das viel mit Liebe Gottes zu tun. Wir leben aus der Gnade. Ich will euch nochmal fragen, überlegt es mit einem ehrlichen Herz. Wer ist der geringste hilfsbedürftige, schwache Mensch, der meine Hilfe braucht? Wer sind die Menschen, die am Rand stehen und übersehen werden? Wer sind die Geringsten, die Gott uns zeigen will? Gnade ist der sichere Weg. Aber es bleibt spannend. Und die Fragen will ich euch mitgeben. Für mich macht der Text klar, einen Aspekt aus dem Text noch, bevor wir zu den Fragen kommen, auch wenn sie vielleicht schon dastehen. Einen Aspekt macht der Text wirklich noch klar. Wünschst du dir eine Begegnung mit Jesus? Wir würden ihm doch am liebsten bildlich begegnen. Der Text sagt, das geht. Dazu musst du ja nicht mal Bibel lesen. Dazu musst du losgehen und den Mut haben, Menschen anzusprechen, denen du sonst gar nicht begegnen willst. In ihnen, in den Schwachen und Ausgegrenzten, bin ich da, sagt Gott an der Stelle. Jetzt aber zurück zum Text, 2 Gedanken. Ich bin es, schau nur hin, ich bin in den Schwachen und Ausgegrenzten. Das ist das, was Jesus uns klar machen will. ich identifiziere mich damit. Und er zeigt mir auch den Blick in die Zukunft, der deutlich macht, wir haben eine Dringlichkeit. Es ist nichts, was, diese Welt ist endlich, diese Zeit ist endlich. Und ja, wir haben vieles, was wichtig ist, aber lasst uns nicht das Wichtigste, die Ewigkeit mit Gott, aus dem Blick verlieren. Ich wünsche dir, dass Gott dir die richtigen Gedanken und Gnade schenkt und dich leitet. Was kannst du persönlich tun? Welche Menschen fallen dir ein? Gott segne dich und lenke dich.